MENA Watch, der Talk.
Willkommen beim MENA Talk. Wir befinden uns in der Nähe von Hamburg. Mein Gesprächspartner ist Niklas Frank, geboren 1939 als Sohn des nationalsozialistischen Generalgouverneurs von Polen, Hans Frank, der 1946 in Nürnberg aufgehängt worden ist. Damals war Niklas Frank 7 Jahre alt und später hat er über den Vater geschrieben, das Knacken deines Genicks hat mir ein verkorkstes Leben erspart. Ein empörender Satz und viele Leser waren auch empört, wütend und sogar Morddrohungen hat es für Niklas Frank gegeben. Ich nehme an, Sie waren über die Empörung nicht überrascht.
Eigentlich schon. Ich dachte, zumindest meine Journalistenkollegen haben sofort gemerkt, warum ich dieses Buch geschrieben habe, was mein Antrieb war, woher meine Wut kam. Und da war ich doch sehr überrascht, dass ich eigentlich überall vernichtet worden bin. So nach dem Stil, so geht man nicht mit seinen Eltern um, was immer sie auch getan hat, der Vater, ob er Massenmörder war oder nicht, das macht man nicht.
Mussten Sie das Buch schreiben? Das heißt, hat es Ihnen für Ihr Leben so geholfen?
Also es ist ja so, ich habe das Buch geschrieben, recherchiert habe ich schon mein Leben lang immer so nebenbei. Ich hatte schon als Kind unbewusst mir wohl eingebläut, du lässt dir von diesem Vater dein eigenes Leben nicht versauen. Und hatte auch meiner Frau gesagt, die ich kennenlernte, als ich 22 war, habe ich auch gesagt, eines Tages schreibe ich über den Vater. Und habe das dann sehr spät getan, da ging ich schon auf die 50 zu. Und befreit hat es mich überhaupt nicht, weil seine Opfer weiterleben. Das muss ich einfach so sagen. Es war nur ein großer niedergeschriebener Wutanfall über den Zustand Deutschlands, um unseren Umgang mit dem Holocaust und diese ganze Scheinheiligkeit und Falschheit, dieses Verschweigen und diese Verlogenheit, dieses den Holocaust nicht an sich rankommen lassen. Das wurde bei mir immer bei fortschreitendem Alter wütender und habe gesagt, jetzt schreibe ich das mal hin. Und das war es eben.
Und Sie würden es nicht einmal als Erleichterung bezeichnen?
Nein, das war es eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, ich habe im Herbst 1945, nachdem der Vater verhaftet war, und dann in Nürnberg haben die Amis in Bayern Zeitung rausgebracht und da waren lauter KZ-Bilder mit lauter Leichen. Und drunter stand über Polen und ich war aufgewachsen im Glauben, Polen gehört uns, zumindest meinem Vater. Und plötzlich war er verbunden mit diesen Fotos und das war, glaube ich, der lebenslange, weil immer stand drunter Polen unter den Fotos. Und das war, glaube ich, mein lebenslanger Schock, der mich geöffnet hat für die Opferseite. Und umso wütender macht mich natürlich dann das deutsche Verhalten seitdem.
Wobei man hinzufügen kann, es gab auch eine gewisse Ablehnung des Vaters Ihnen gegenüber von allem Anfang, weil er nicht sicher war, ob er der Vater ist und in Frage gekommen wären auch ein Freund Ihres Vaters, ein Nationalsozialist, ein Führender und Karl Schmidt, der sogenannte Kronjurist des Dritten Reichs.
Ja, mein Vater dachte eher, das sei der Karl Lasch, sein bester Freund, der dann Gouverneur in Galizien wurde, nachdem wir auch die Sowjetunion überfallen hatten, kam Galizien zum Generalgouverneur. Das ist in der Tat mein Vorteil gewesen, weil wenn Sie als Kind, das habe ich ja gemerkt, von einem Elternteil abgelehnt werden, haben Sie nur zwei Möglichkeiten. Die eine, Sie werden ein psychisches Wrack. Die zweite ist, Sie bauen unbewusst, ich war da 2, 3, 4 Jahre alt, unbewusst bauen sie auf eine gesunde Distanz zum Vater. Und das Zweite ist mir Gott sei Dank gelungen. Das gebe ich auch zu, das war meine Rettung, weil meine vier, alle älteren Geschwister haben den Vater über alles geliebt und eigentlich bis zum Schluss ihres eigenen Lebens immer als unschuldiges Opfer von Hitler, Himmler und der Siegerjustiz in Nürnberg gesehen.
Sie haben heuer Anfang Mai im Konzentrationslager Ebensee die Gedenkrede gehalten und in dieser Gedenkrede ist der erste Satz gewesen: Ich bin der Sohn eines deutschen Massenmörders. Ist das sehr früh in Ihnen klar geworden oder ist das erst ein allmähliches Erkennen?
Es stimmt halt. Er war im Reichsgesetzblatt veröffentlicht als Stellvertreter des Führers, Generalgouverneur von Polen, also war politisch gesprochen für sämtliche Verbrechen, die auf dem Boden des damaligen Generalgouverneurs mit all den Vernichtungslagern geschehen sind, war er verantwortlich. Obwohl die wahre Macht natürlich bei Himmler lag.
Worauf Sie hinweisen, Ihr Vater hatte ein Doktorat in Jura, er war literarisch gebildet, er hat vorzüglich Klavier gespielt. Wie Sie sagen, mir ist dazu eingefallen, Heydrich sei ein hervorragender Geigenvirtuose gewesen. Das heißt, Kunst und Bildung können ein Schutzwall sein, aber Garantie gibt es keine.
Nein, mit Sicherheit nicht. Der Vater ist das beste Beispiel. Er würde mich bildungsmäßig 10-mal in die Tasche stecken. Der konnte sich mit Freisler fließend lateinisch unterhalten. Stellen Sie sich mal vor, dieser Humanismus, was muss der für eine harte Schulzeit gehabt haben? Und das alles war weg für die Katz. Und auf einem Meer von Blut hat er seine Uniform geliebt und seine Aufführung von Mozart und wie sie alle hießen im Krakauer Theater. Es war ihm scheißwurscht egal, was da passierte. Bildung ist mit Sicherheit keine Mauer gegen Verbrechen.
Die Vorstellung, dass der Schlechter von Polen, wie er auch genannt wurde, und der schrecklichste Blutrichter des Dritten Reichs miteinander lateinisch parlieren konnten, ist ebenso absurd wie grausig.
Ja, ja, das kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen. Das hat er gemacht, wenn mein Bruder Norman, der älteste Bruder, dabei war, in unserem Schloss Kressendorf vom Grafen Potocki geraubt. Wenn Norman etwas nicht verstehen sollten, dann sind die beiden lateinisch gesprochen. Und der Norman war außen vor, mein ältester Bruder.
Ich möchte noch einmal auf Ihre Ebensee-Rede im Mai kommen zurück zitieren daraus. Nie haben die Hitler-Zujubelnden nach dem Krieg ihre eventuelle Mitschuld an den Verbrechen des Naziregimes hinterfragt. Nie haben sie das Leid all der Millionen Unschuldigen, die wir ermordet haben, an die eigene Seele herankommen lassen. Nein, sie schwiegen. Ende des Zitats. Und das war auch so durch lange Zeit, aber es hat eine Entwicklung gegeben, eine historische. Das Schweigen konnte nicht halten.
Das stimmt sicher, aber da die Historiker in beiden Ländern, Zeithistoriker, die Österreicher wie die Deutschen, haben hervorragende Arbeit geleistet. Ich glaube, es gibt kaum ein Verbrechen aus der Nazizeit, das nicht sorgfältig recherchiert worden ist. Aber die Mehrheit der Deutschen wie der Österreicher hat geschwiegen. Das ging nicht ran an die wirkliche, ja, nennen wir es ruhig, Volksmasse. Das war außen vor. Und ich weiß ja, wie sehr die Deutschen überall in der Welt gelobt werden wegen unserem tollen Umgang mit dem Holocaust. Alles Lug und Trug. Der beste Propagandakuh, den die deutschen Regierungen je machen konnten, dass wir lauter Denkmäler bauen. Aber in der Mehrheit, und das erleben Sie ja gerade jetzt, der gleiche Antisemitismus, wie er schon während des Dritten Reichs zur größten Blüte kam. Der blüht jetzt wieder auf. Der war auch nie weg, übrigens.
Ich würde jetzt mal kurz auf die österreichische Situation kommen. Bei uns war es tatsächlich so, dass durch 4 Jahrzehnte nach dem Krieg geschwiegen worden ist, und zwar nicht nur über den Anteil von Österreichern an den Verbrechen des Nationalsozialismus, sondern geschwiegen worden ist auch darüber, wie die Zweite Republik mit diesen Verbrechen umgeht. Und das alles ist im Jahr 1986 gekippt bei dem Streit um Waldheim, wo es zunächst nur um Waldheim gegangen ist, aber dann sehr schnell ist es genau um diese grundsätzlichen Fragen der österreichischen Geschichte und des Umgangs mit dieser belasteten österreichischen Geschichte gegangen. Und da hat sich schon was geändert. Natürlich hat sich etwas auch verschoben im Land, und zwar ganz gravierend, nämlich Waldheim ist, wenn ich mich recht erinnere, im Juni 1986 dann endgültig zum Bundespräsidenten gewählt worden, und im September 1986 ist Jörg Haider zum Parteichef der Freiheitlichen Partei gewählt worden. Da gibt es natürlich einen inneren Zusammenhang, der mit dieser radikalen Spaltung zusammenhängt, aber sehr viele in Österreich haben es verstanden, was bis jetzt verschwiegen worden ist und was nicht mehr verschwiegen sein darf. Da hat sich schon emotional auch was geändert.
Also, ich würde sagen, ich sage aber in Deutschland, wir sind ungefähr ein 80-Millionen-Volk, gibt es 1 Million echter Demokraten. Die Österreicher, die viel weniger sind, bei ihnen schätze ich 300.000, 400.000 wirkliche Demokraten. Die sind auch wirklich aufgewacht. Die sind auch brennend für die Demokratie. Sie können nicht ahnen, wie ich mich freute, als Waldheim in Österreich auftauchte. Endlich mussten die Österreicher auch mal Stellung nehmen. Ich hatte so eine Freude. Wir Deutschen haben ja das schon viel länger machen müssen. Ja. Und da hatte ich eine diebische Freude an dem österreichischen Hin und Her. Und dann aus Trotz wurde der Waldheim erst recht nochmal gewählt. Und all diese sagenhaften Sachen, die Österreich umgetrieben haben. Aber glauben Sie mir auch, was Sie jetzt lobend sagen, dass sich vieles geändert, das ist ein ganz geringer statistischer Wert. Sie kommen auch an das breite Volk der Österreicher nicht dran. Die sind genauso antisemitisch wie wir, und die sind, wie in meinem letzten Büchel der Titel ist, eigentlich auch wieder zum Ausrotten bereit. Ich bin da sehr skeptisch. So sehr ich unsere beiden Länder liebe, wir haben vorher schon geredet, wie viele österreichische Freundinnen und Freunde ich habe im Laufe meiner Zeit, wunderbare Menschen, die es in Deutschland natürlich auch gibt. Aber die große Masse, sowohl der Österreicher wie der Deutschen, ist unbelehrbar. Schweigen bringt Gift und bringt letztlich Aggression, und davon sind weder die Österreicher noch wir Deutschen sicher. Und was mir sowohl in Österreich wie in Deutschland fehlt und was ich täglich spüre, ich war immer ein giftiger Schnupperer in die Gesellschaft. Was mir fehlt, ist dieser, ich nenne es den Furor Demokratikus. Diese grundsätzliche positive Wut, wir haben die besten Demokratien, in denen wir je lebten, beide Länder. Und die geht langsam aber sicher zu Bruch. Und ich sehe sie überall im Fernsehen reden, in Talk, und viel gescheiter als ich, aber die Unterlage fehlt. Es fehlt die Unterlage dieser grundsätzlichen Wut. Wir sind hier wirklich beide Völker, und beide Demokratien sind für mich wie eine tektonische Verschiebung. Die antisemitische Platte legt sich ganz langsam über die demokratische. Und bei allen Verschiebungen gibt es Vulkane und Ausbrüche, das sind nur letzte demokratische Zuckungen. So sehe ich das eher. Und zwar nicht in allzu ferner Zeit.
Ich folge Ihnen und folge Ihnen nicht. Ich folge Ihnen darin, dass ich mir vor 10, 15 Jahren noch nicht vorstellen hätte können, was ich mir mein ganzes Leben davor nicht hätte vorstellen können, nämlich, dass die Demokratie in Österreich und in der Bundesrepublik Deutschland in Gefahr geraten könnte. Wobei ich meine, dass die Bedrohung in Österreich ein Stück akuter ist. Die Bundesrepublik ist immer noch, oder Deutschland ist immer noch die stabilere Demokratie. Aber diese Gefährdung sehe ich genauso wie Sie. Auf der anderen Seite, Ihre vermuteten Zahlen, 1 Million wirklicher Demokraten in Deutschland, 300 bis 400.000 Demokraten in Österreich. Wenn das so wäre, dann würde ich mich, weil eh alles sinnlos ist, dann sofort zurückziehen, Bücher lesen, wandern, aus.
Ja, der Herr Hümer verschiebe Masse in die Demokratie, in die Diktatur, weil er nichts macht.
Das ist es, ja. Was ich überhaupt nicht glaube und auch nicht glauben will, ist, dass es eine Mehrheit in unseren Bevölkerungen gibt, die wieder zum Ausrotten bereit wäre. Das ist für mich eine absolut finstere und in einer gewissen Weise auch destruktive Weltsicht. Ich meine, es gibt eine wachsende Mitleidlosigkeit. Die sehen wir im Umgang mit Flüchtlingen. Die gibt es. Aber zur Ausrottung ist eine winzige Minderheit bereit.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Voller Widerspruch, Herr Hümer. Das stimmt eben nicht. Schauen Sie, schon vor Jahren musste ich in der Zeitung lesen, dass ein Rabbi in Berlin seinen Gläubigen gesagt hat, in bestimmte Stadtteile nicht mit Kippa zu gehen. In der Zwischenzeit ist das deutschlandweit verbreitet. Wir greifen an, wir haben unsere Attentate schon auf Synagogen gehabt, wir greifen ausländische Menschen an, wir greifen jüdische Menschen an. Sie merken jetzt gerade nach dem entsetzlichen Überfall der Hamas auf Israel, was an den Universitäten los ist, da wird dieser Überfall sofort vergessen. Und aus all dem zusammen ist die Ausrottung natürlich nicht dergestalt zu denken, dass sofort Vernichtungslager errichtet werden entlang des Mains, Rheins und der Donau, sondern das fängt ganz langsam an. Auch die Nazis haben am Anfang die Juden in Schutzhaft genommen. Sie wollten sie schützen, was für ein scheinheiliges Wort. Und genauso wird das sein. Wir haben in der Zwischenzeit in der EU ein Zuwanderungsgesetz, auch von den deutschen Grünen mit unterschrieben, dass es erlaubt, an den Außengrenzen der EU auch Kinder mit Familien richtig in Gefängnisse zu stecken. Da ist diese Mitleidslosigkeit, die Sie erst wachsen sehen, die ist für mich schon seit Jahrzehnten da. Hatten wir je Mitleid? Es gibt keinen Österreicher und keine Österreicherin. Es gibt keine Deutsche und keinen Deutschen, die nicht Fotos und Filmklicks haben von den Bergen von Leichen, von den Menschen, die wir beide Völker ermordet haben. Nie ist daraus in der Masse ein Mitleid entstanden. Das war nie da.
Gehen wir noch einmal zum Anfang zurück. Simon Wiesenthal hat immer ganz stark unterschieden zwischen dem Umgang der Bundesrepublik mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und mit dem österreichischen Umgang. Und zwar insofern hatte er recht, als die Bundesrepublik sich von der Verantwortung für das Vorangegangene, für den Nationalsozialismus und seine Verbrechen nicht drücken konnte. Das musste sie übernehmen und das hat sie auch ganz bewusst getan. Während Österreich bekanntlich den gegenteiligen Weg gegangen ist, wir sind überfallen worden, wir waren schuldlos, wir sind ein Opfer und so weiter und so fort. Das alles war in der Bundesrepublik nicht möglich. Das ist der gravierende Unterschied im Selbstverständnis beider Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man sich das aber im Detail anschaut, dann hat Wiesenthal Unrecht. In der Bürokratie, in der Justiz und in der Polizei, dabei Justiz und Polizei ganz besonders arg, in den Universitäten und so weiter. Wenn man sich das im Detail anschaut, da war der Umgang gleich. Da hat die Entnazifizierung in Deutschland ebenso wenig funktioniert wie in Österreich. Aber im Grund, im Selbstverständnis des Staates war ein gravierender Unterschied und ich meine, der macht schon was aus.
Tja, ich hatte ja vorher schon gesagt, das war ein glänzender Coup, wie die deutschen staatlichen Stellen mit unserem Massenmord umgegangen sind. Einfach dauernd Gedenktage und Gedenk- und Infocenters und so. Das ist alles hervorragend gemacht, aber es hat dem Volke nichts gebracht, würde ich sagen.
Ich sag Ihnen noch ein Detail, das mir jetzt spontan einfällt, weil es mich damals sehr beeindruckt hat. Das war in den 60er Jahren. Da wurde ein ehemaliger Nationalsozialist Rektor einer Universität. Und es gab in der Bundesrepublik eine große Aufregung. Daraufhin wurde von der Gegenseite argumentiert, was habt ihr eigentlich? Die Universitäten wimmeln von Nazi-Professoren. Und warum jetzt plötzlich? Und die Zeit hat damals geschrieben, ja, es stimmt, viele ehemalige Nationalsozialisten sind Professoren, aber das ist der erste, der Rektor wird. Und das ist zu viel. Und da fand ich, das ist eine sehr differenzierte Diskussion, die hier stattfindet, auf einem hohen Niveau. Das hat es in Österreich nicht gegeben.
Naja, also es ist ja so, sowohl in Österreich wie auch in Deutschland haben nach dem Krieg auch die Nazis diese wunderbaren Demokratien mit aufgebaut, weil sie diesem neuen System genauso gehorcht haben, wie sie dem Hitler-System gehorcht haben, der Diktatur. Aber
sie haben nichts gelernt dabei?
Sie haben nichts gelernt, weil die Demokratie ist nie in ihrem Herzen, in ihrer Seele angekommen. Das ist es. Und sobald riesige Schwierigkeiten sind, wie zum Beispiel mit der Migration und den Flüchtlingen, ist sofort wieder die alte Sucht da, die sich versucht, einen aggressiven Weg zu schaffen. Die alte Sucht nach einem Menschen, der einfach sagt, wo es lang geht. Demokratie, wie wir alle wissen, ist ein schwieriges Kompromissgeschäft. Und das haben die Leute so satt, weil sie innen etwas anders haben. Eben kein Furor Demokratikus, aber jede Menge blubbernden Antisemitismus, jede Menge Mitleidslosigkeit und jede Menge Gnadenlosigkeit, die ja mit einhergeht. Da lacht er.
Nein, es ist kompliziert. Wir sind in vielem einig. Den blubbernden Antisemitismus, wie es nennen, den es bei vielen gibt. Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Nur, ich will die Grundsätze der Aufklärung nicht aufgeben. Und ein zentraler Grundsatz der Aufklärung ist, der Mensch ist ein lernfähiges Wesen. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Und daher bin ich auch zutiefst überzeugt, dass aus Nationalsozialisten Demokraten werden konnten. Nicht aus allen geworden ist, aber werden konnten. Natürlich hat der Erfolg unserer Staaten, der Bundesrepublik und Österreich, der ökonomische Erfolg, der all dieses Elend der Zwischenkriegszeit beseitigt hat und das Elend des Krieges. Natürlich hat der mitgewirkt, dass Menschen gesagt haben, das ist das vernünftigere System für uns. Und die Geschichte ist nichts Statisches. Und Sie sagen jetzt, weil unsere Demokratien in Österreich mehr als in Deutschland wieder zu wackeln beginnen, sagen Sie, das war alles Lüge. Und ich sage, das stimmt nicht. Das war nicht alles Lüge.
Nein.
Es waren sehr, sehr viele, für die das ganz ehrlich war. Aber es hat sich etwas zu unseren, sagen wir, zu unseren Ungunsten verschoben?
Meine Beobachtung geht dahin, dass es sicher vielleicht hier und da einen früheren Nazi, der ein glühender Demokrat geworden ist, gibt. Aber die Masse hat dem genauso gehorcht. Ich habe zum Beispiel mal einen großen Schinken über die Entnazifizierung in Deutschland geschrieben. Da habe ich mir die Freude gemacht. Ich habe ein sehr miserables Abitur gemacht, aber war immerhin das ganze Gymnasiumszeit. Und habe mir im Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv die Akten meiner Lehrer und Lehrerinnen geholt. Das waren solche glühenden Nazis, die waren Kreisredner und in der Lehrerschaft engagiert, in Nazi-Bunden und allem möglichen. Ich habe von denen während meiner ganzen Schulzeit nicht einen rassistischen oder antidemokratischen Satz gehört. Die haben sich wunderbar angeglichen. Ich hätte nicht bei denen zu Hause sitzen mögen und ich hätte auch nicht eins von deren Kinder sein mögen. Und das ist es. Sie haben total neu gehorcht. Aber es ist nicht echt, Herr Hüber, es ist nicht echt. Und wenn Sie diesen heißen Wunsch haben, dass einige es sicher doch geworden sind, aber die werden ganz schnell in ein Schutzhaftlager gepackt.
Gut, Sie sind finster und sagen, die haben gelogen. Und ich bin ein kindischer Optimist und sage, die haben was gelernt. Nicht alle. Sie sagen ja auch, dass nicht alle gelogen haben. Und ich sage, natürlich hat es Heuchler auch dabei gegeben. Aber da ist schon ein ganz wesentlicher Unterschied, das ist in unserem Zugang. Das hängt damit zusammen, dass meine Eltern, da hatte ich ein Glück, Gegner des Nationalsozialismus gewesen sind.
Na ja.
Meine Mutter ihren Posten verloren hat als Lehrerin. Und mit der Zusage, dass sie auch nie wieder einen kriegen wird. Und während ihre Eltern, ihr Vater ein Massenmörder war.
Ja.
Das macht einen Unterschied. Und ich würde jetzt in dem Zusammenhang einen Satz aus ihrer Rede zitieren, aus ihrer Ebensee-Rede heuer im Mai, den ich besonders bemerkenswert gefunden habe. Er lautet: Ich rate allen, sich mal hinzusetzen und sich die zur Rampe führenden Szenen mit den eigenen Liebsten vorzustellen. Den Holocaust an sich herankommen lassen, schmerzt zwar, macht aber gesund. Und es macht sie zu überzeugten Demokratinnen und Demokraten. Denn Demokratie ist die einzige Staatsform, die verhindert, dass es mit dem Ausrotten wieder losgeht. Ende des Zitats. Im zweiten Teil gebe ich Ihnen vollständig recht. Demokratie ist die einzige Staatsform, die das Ausrotten verhindert. Im ersten Teil sich selber vorzustellen, die Liebsten an der Rampe vor der Selektion, das ist mir zu schrecklich.
Ja, aber das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Was meinen Sie, wie oft ich meine leider vor 2 Jahren verstorbene Ehefrau ins Gas geschickt habe? Mir richtig vorzustellen, wie wir in unserem Häusel da im Pullach bei München saßen. Da habe ich es auch mit meiner Tochter gemacht. Und dann sich vorzustellen, man wird plötzlich rausgeprügelt, man wartet stundenlang am Bahnhof, man wird in einen überfüllten Viehwagen gedrängt. Man fährt 3 Tage und Nächte durch die Lande und dann stehe ich auf der Rampe und dann nimmt man mir meine über alles geliebte Hannelore weg oder unsere Tochter Franziska oder später unsere 3 Enkel. Dass, wenn sie wirklich sich richtig reinversetzen, dann, das ist ganz schrecklich. Und dann kriegen sie vielleicht ein Millionstel von dieser entsetzlichen Angst mit, die diese Menschen damals erfahren haben. Die wirklich unschuldige Menschen waren. Und das wurde nie gemacht. Es wird auch in den Schulen nicht gemacht. Und ich habe es mit meiner Tochter, die war damals, glaube ich, 6, 7 Jahre alt, die Franziska, wohnten wir in Pullach. Gegenüber waren die sehr netten Vermieter des Häusels. Es gibt also auch nette Vermieter in dem, für das Haus. Die Birkels, altes bayerisches Ehepaar, die haben gesagt, schau mal, Fratzl, so nannte ich sie und nennen sie heute noch so. Jetzt stell dir vor, da kommen Soldaten mit einem Laster und donnern gegen die Tür. Die alten Birkels kommen raus, werden sofort an den Arm gepackt, dann auf diesen Wagen geworfen. Und dann fährt der Wagen weg. Und dann frage ich Fratzl, was machen wir jetzt? Und ich schaute runter und die Franziska heulte. Weil sie hat da mitgemacht. Wissen Sie, es war eine ganz kleine Anmerkung, ich habe nicht weitererzählt und so. Ich habe dann auch angefangen zu weinen. Wenn Sie sich reinversetzen, Sie kriegen, erstens tat sich eine unheimliche Angst. Zweitens, jedenfalls bei mir, Sie kriegen eine solche Wut. Bei mir besonders, Sie kriegen eine solche Wut gegen den Vater. Warum hast du mitgemacht? Das ist so widerlich. Und du kriegst eine weitere Wut natürlich über dieses ganze System. Und dass die Deutschen ebenso wie die Österreicher das alles mitgemacht haben. Und sie wussten Bescheid, was wirklich passierte mit den Juden.
Ich als Historiker ihn drüber gelesen. Ich habe eine Vielzahl von Filmen und Dokumentationen gesehen, in denen das wirkliche Grauen ja bildlich kaum vorkommt, wenn es nicht gefilmt worden ist. Ich habe die Dokumentationen der Majdanek-Prozesse und andere im Fernsehen gesehen über die Prozesse und ich konnte mir dieses Grauen, das, was die Menschen erlebt haben, das alles konnte ich mir sehr bildlich vorstellen. Nur auf die Idee, die Menschen, die ich besonders liebe, in diese Situation hineinzusetzen, auf die wäre ich nie gekommen.
Nee, aber das ist eigentlich, was Sie da machen, ist, das ist im Grunde eine riesengroße Faulheit, Herr Wimmer. Sie ruhen sich darauf aus, dass Ihre Eltern Widerstand oder Hitler nicht anerkannt haben und Ihre Mutter sogar ihren Job verloren hat. Das ist ein sehr kommodes, österreich-likes Ausruhen aus dem Zufall Ihrer Geburt. Auch Sie hätten eigentlich die Pflicht als Österreicher, trotzdem sich mal reinzudenken. Denn Sie tragen genauso viel Fotos und Filmclips von den nackten Leichenhaufen im Kopf wie ich. Da kann man eigentlich nicht sagen, nur weil wir unterschiedliche Herkünfte haben, kommt es Ihnen nicht in den Sinn. Oder Sie müssten es nicht machen. Ich weiß nur, dass ich bei Lesungen erzähle ich das natürlich. Und ich schaue immer in befremdete Gesichter. Es ist keiner bereit, diesen Weg zu folgen.
Sie tun mir Unrecht. Ich ruhe mich überhaupt nicht aus. Wir haben in den späten 70er Jahren, in den 80er Jahren, mit einer geradezu stupenden Erfolglosigkeit Club Zeiss gemacht zur Serie Holocaust, zu Shoah, zu all diesen Serien und viele darüber hinaus. Und das sind wir zu Ghetto von Joshua Sobol und der Simon Wiesenthal, Langbein und alle saßen, die Beate Glasfeld, alle waren sie im Club 2. Ich habe mich wirklich, soweit es mich selber betrifft, als verantwortlicher Chef des Club 2, abgestrampelt, um das in Österreich klar zu machen. Wir schweigen über etwas, worüber wir schon längst nicht mehr schweigen hätten dürfen. Genützt hat es wenig. Erst als Waldheim kam. Der Waldheim war insofern für Österreich und sein Selbstverständnis ein wirklicher Segen.
Naja, aber das ist Ihnen ja auch unbenommen, was Sie geleistet haben im Club 2. Das habe ich ja damals auch immer mir angeschaut. Aber das ist ja auch nicht das, was ich Ihnen vorgeworfen habe. Da haben Sie natürlich jede Menge gemacht. Aber es ging ja ganz um die spezielle Frage, ob Sie sich selber das vorstellen müssen. Nö, das brauchen Sie nicht, weil Sie tolle Eltern hatten. Da bin ich nur eingehängt, dass sie dann jede Menge zur Stärkung der österreichischen Demokratie gemacht hat, gerade mit als Club 2-Chef, das habe ich immer ganz großartig gefunden, da haben sie auch einiges geleistet. Aber alle ihre Gesprächspartner, mit denen sie die wunderbarsten Sendungen waren, haben letztlich im Vergleich zum, in dem Fall, Menge des österreichischen Volkes, sind eigentlich kein statistischer Wert. Wissen Sie? Deswegen haben sie auch gesagt, wo ist der Erfolg eigentlich? Ich fahre seit über 30 Jahren, werde ich in Gymnasien eingeladen. Und was lese ich gerade jetzt vor 2, 3 Wochen? Der Antisemitismus gerade bei den jüngeren Leuten ist mords gestiegen. Und bis zu 20%, zwischen 12% und 20% wählen die AfD. Ich meine, was habe ich überhaupt gemacht? Sie kommen einfach nicht ran. Das ist es ja, weil da andere Kräfte anscheinend aus der Familie heraus oder aus den Gruppen oder aus TikTok oder weiß der Teufel, also aus den sozialen Medien, ist einfach stärker, als was man denen selber erzählt und sie ja natürlich diskutierend auch weitergebracht haben in Österreich.
Dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir, meine ich, wieder einen verschiedenen Zugang haben. Ich frage mich, oft, wirklich oft, was haben wir falsch gemacht? Nicht nur ich auch persönlich natürlich, aber meine Generation, die so glücklich war in den 70er, 80er Jahren, dass dieser große Aufbruch gewesen ist. Was haben wir falsch gemacht? Was haben wir versäumt? Wo haben wir versagt, damit wir heute in dieser Situation stehen, wo wir uns fragen, wird unsere Demokratie halten? Sie müssen sich diese Frage nicht stellen, weil Sie nie daran geglaubt haben, dass diese Demokratien stabil sind, sondern weil Sie immer angenommen haben, das ist eine kleine Minderheit, die echte Demokratinnen. Und müssen Sie nicht so maßlos enttäuscht sein, über das, wie es gekommen ist, wie ich.
Herr Hümer, ich muss Sie da unterbrechen. Das ist überhaupt nicht, dass ich das immer so gedacht habe. Ich war voll drin wie ein eingefettetes Baby in dieser Demokratie. Das hat sich erst in den letzten, würde ich sagen, 5 bis 8, 10 Jahren, habe ich ein immer größeres Misstrauen bekommen. Das, was nicht in Ordnung ist, das in der Tat war mir immer schon klar. Und von wegen, dass ich keinen Fehler gemacht habe, ich gehörte auch zu dieser Schweigbub-Generation. Wir haben alle etwas nicht getan und Sie sind ja beinahe so alt wie ich. Wir haben nicht, und Sie haben natürlich einen Sonderpost mit Ihren tollen Eltern, aber wir haben uns nicht getraut, wirklich zu fragen, unsere Eltern, unsere Großeltern, wo habt ihr wirklich weggeschaut? Wo habt ihr was mitgehen lassen? Wo wart ihr? Und das entscheidende Wort ist, weil es war eine Blutdiktatur und du musstest unheimlich aufpassen mit jedem Wort, sonst warst du gleich im KZ oder zumindest im Gefängnis. Wo waren wir feige? Und wir mussten feige sein, würde ich jetzt im Namen meiner der ganzen Deutschen sagen, die damals erwachsen gelebt haben. Und das wäre wichtig gewesen, wenn die ihren Kindern gesagt hätten, wirklich, was sie erlebt haben und wo sie feige waren, dann wäre das ganz anders geworden. Dann wäre es ganz anders geworden. Aber warum sitze denn ich hier Ihnen gegenüber? Warum sind nicht dann aus der ersten Generation Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Menschen aufgestanden, hätten sich hingesetzt, die hätten sicher alle viel besser schreiben können und ich, und haben auch mit ihren Eltern abgerechnet? Aber anscheinend bin ich hier nach wie vor der Einzige, was furchtbar angeberisch klingt, aber einem trostlosen Thema. Aber warum? Warum ist das Tabu, die Eltern zu ehren, so stark, dass ich mein eigenes Leben danach ausrichte und dann letztlich in dieses Gift wieder falle? Das verstehe ich nicht.
Was ich mir im Laufe der Jahre beim Lesen Ihrer Bücher gelegentlich gedacht habe, es gibt so viele, die Probleme mit ihren Eltern gehabt haben. Kafka hatte, wie wir wissen, einen sehr schwierigen Vater. Erich Kästner hatte eine schreckliche Mutter. Der Kronprinz Rudolf hatte einen steinernen Vater und so weiter und so fort. Die Reihe ist lang fortsetzbar. Jetzt kann man dazu sagen, dass Sie natürlich besonders schreckliche Eltern gehabt haben Und meine Frage ist, ich hatte den Eindruck, dass gleichzeitig mit dieser Schrecklichkeit Sie auch der Meinung sind, diese Familie ist eine besonders deutsche Familie.
Diesen Zusammenhang habe ich eigentlich bisher nicht in meinem Hirn gehabt. Das war für mich selbstverständlich, würde ich eher sagen. Aber ich muss Sie verbessern, ich hatte keine schrecklichen Eltern. Die waren ja mir gegenüber, sind sie ja nicht schrecklich gewesen. Nicht? Das war eine, mein Bruder Norman hat mir erzählt, das habe ich natürlich nicht so mit, in unserer Familie wurde immer viel gelacht. Auch in der Zeit, vor allem in Zeiten des Generalgouvernements. Nicht? Ich kann nur sagen, den Vater habe ich wenig gekannt, die Mutter noch weniger, die hat natürlich ihre ganze gesellschaftliche Hoheit viel mehr ausgelebt, als da mit depperten Kindern rumzuhocken. Die habe ich nach dem Krieg kennengelernt. Also meine Kindheit und dieser ganze Schrecken fing tatsächlich mit den Fotos an, und dass du langsam im Lauf deines Lebens im Rasen, was war der Kerl eigentlich? Was war er im Privaten auch? Was, wieso ist er ein Massenmörder geworden? Und diese Sachen, die kommen ja erst langsam. Aber es hat nichts, muss ich sagen, auch die Ablehnung gegen den Vater passiert ja auch hin und wieder. Das hat nichts damit zu sagen, dass man sagen könnte, ich hätte eine schreckliche Familie gehabt. Das stimmt, die sind ja gar nicht so. Der Vater konnte perfekt bayerisch. Ja? Der war ein unglaublich gebildeter Mann, der war lustig. Die älteren Geschwister, die ihn länger erlebt haben, deswegen ist auch ein Grund, dass die ihn immer so geliebt haben, weil er war ein unheimlich lustiger Kerl. Der Norman hat mir noch erzählt, mit dem habe ich den engsten Kontakt, der ist auch am ältesten geworden, dass zu Hause nie ideologisch geredet wurde. Das war einfach, der war richtig, ja, würde ich so sagen, mit seiner Mutter, die aus dem tiefsten Oberbayern kam, und die ganze Mutterseite war zutiefst bayerisch, und war das einfach ein lustiger Hundling, der sehr charmant war. Also das Ganze, der Schrecken über den Vater und auch die Mutter, den habe ich mir quasi angelesen, angehört, angeschaut im Laufe der Jahre.
Sie haben auch ein Buch über die Mutter geschrieben, weil Sie jetzt über die Mutter gesprochen haben. Und auch dieses Buch ist, ich bezeichne es jetzt einmal als schockierend, indem Sie schreiben über Ihre Liebhaber, über Ihre Kälte, über Ihre Gier, über Ihre Reuelosigkeit. Nur eines ist mir dabei aufgefallen, Ihre Mutter war keine Nazi.
Nee, das war sie auch nicht. Sie war nicht mal in der Partei. Und er hat natürlich eiskalt die Karriere ihres Mannes genossen, das war klar. Ich habe auch zu ihr ein anderes Verhältnis, weil sie war ein Mensch, der absolut in der Wirklichkeit lebte. Als alles vorbei war und wir wirklich bettelarm waren, weil man uns alles genommen hatte, auch zu Recht, da hat sie diese neue Wirklichkeit anerkannt und hat gesagt, das muss sie schauen, dass sie diese 5 Kinder, wobei 2 schon etwas außen vor waren, die 3 Kleinen, einfach versuchen, am Leben zu erhalten. Da war sie einfach großartig. Und sie hat für ihr ganzes hochmütiges Dasein während der großen Zeit ihres Ehemannes, hat sie eigentlich schon gebüßt. Und sie ist ja mit 63 völlig ausgepowert schon gestorben. Genau an meinem 20. Geburtstag. Das war eben ein, sie hat sogar mal zum Ärger meines Vaters mitten bei einem heimatlichen Abendessen, da müssen sie wohl doch politisiert haben, weil da hat meine Mutter den schönen Satz gesagt, sie war Sekretärin vom Beruf, ich weiß schon, eines Tages werde ich euch wieder mit meiner Schreibmaschine ernähren müssen, was mein Vater natürlich stocksauer macht, er in seiner scheiß Generalsgouverneur-Uniform mit dem eigenen Reich und so. Und da war sie absolut, und ich kann mich nicht erinnern, muss ich auch sagen, ich habe auch meinen Norman und die anderen Geschwister noch gefragt, unsere Mutter hat nach dem Krieg weder das Dritte Reich verherrlicht, noch den hingerichteten Ehemann. Und das war eigentlich für mich ein Riesenvorteil. Sie hat allerdings auch nicht mit mir, und ich wagte aus, muss ich auch sagen als Kind, dass ich gefragt habe, sag mal Mutti, was war da eigentlich wirklich los? Das habe ich nicht gewagt. Da bin ich Mitglied der Schweig-Bub-Generation. Wie alle, in diesem Alter, da gibt es seltenste Ausnahmen, die aber schon erst recht kein statistischer Wert sind in Deutschland, die nachgefragt haben.
Ihr Bruder Norman ist als Bub auf dem Schoß von Hitler gesessen. Haben Sie persönliche Erinnerungen an Adolf Hitler?
Nein, überhaupt nicht. Ich weiß auch nie, wenn, ob ich ihm je für irgendwas begegnet bin. Aber ich weiß, dass Hitler mir was sagte. Und zwar wurde ich damit von meinen Geschwistern immer aufgezogen. Ich werde zu Hause Niki genannt, ja, in meiner Familie. Und dann hörten die im Schober auf unserem Haus am Schliersee eine Rede von Hitler über das Radio. Und zwar war da der Einmarsch der Deutschen in Griechenland. Und irgendwo kam die Stadt Saloniki vor. Und dann soll ich gesagt haben, entlang tapsend als Winzling, Führer spricht von Niki. Und das haben sie mir immer gesagt. Das heißt also, was mich später, er war mir ein Begriff. Er war mir schon als Kleinstkind ein Begriff. Deshalb muss immer die Geschwister haben damit mir eine große Gaudi noch gemacht, quer durch ihr Leben.
Ihr Vater ist am Ende seines Lebens vor der Hinrichtung, als er schon in Nürnberg im Gefängnis war, fromm geworden. War das echt?
Also er wurde im Herbst 1945 von amerikanischen, perfekt deutsch sprechenden Father O'Connor katholisch getauft. Er war altkatholisch aufgewachsen, natürlich aus der Kirche ausgetreten und war dann getauft. Und er hat natürlich jede Menge Briefe nach Hause geschrieben, die Mutter, sofern sie nicht ganz privater Natur war, uns immer vorgelesen hat. Und ich hatte damals schon das Gefühl, da irgendwas, das stimmt nicht. Als Kind hat man, glaube ich, ein besonderes Gefühl, wo Wahrheit oder Verlogenheit ist. Und dann wurde ich hier interviewt, vor ungefähr 10 Jahren, von einem Doktoranden aus Amerika, der über den Father O'Connor und seinen evangelischen Kollegen eine Doktorarbeit anfertigte. Die waren ja beide schon tot. Und dann lese ich diese Doktorarbeit später und dann kommt der Satz drin vor, dass der Father O'Connor zu dem evangelischen Pastor, die saßen halt auch zusammen, und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ob ich dem Hans Frank seinen neuen Glauben wirklich glauben kann. Ich habe schon gleich gespürt als Kind, ne? Das war, der Norman hat immer gesagt, seit Hitler tot war, brauchte der Vati einen neuen Gott. Und dann hat er halt den richtigen genommen, oder den katholischen. Mhm. Und er hatte auch geschrieben, da reden wir heute noch, er hatte auch eine Jesuserscheinung. Also anscheinend ist der Jesus mit dem Kreuz durch seine Zelle gerumpelt.
Das auch noch.
Ja, also hat er auch dem Gilbert, dem Gerichtspsychologen gegenüber gesagt, ich bin zwei Persönlichkeiten. Der eine ist eigentlich, der Professor werden will und so weiter, und der andere ist eben der Karrierist, hat er nicht gesagt, aber so mit diesen Worten. Und genauso, vielleicht auch aus der Todesangst heraus, hat er sich so hineingesteigert in diesen neuen Glauben. Selbst meine Mutter, der hat dann einen Schinken geschrieben über Hitler und seine Zeit, den hat meine Mutter dann später sehr erfolgreich herausgegeben. Und da hat sie beim Redigieren, das hat meine Schwester Sigrid gehört, gesagt, dieses dauernde Jesulein hier und Jesulein da geht mir auf den Keks. Die hat das also auch gespürt. Das ist nicht echt. Also so gesehen ihre Frage, nein.
In Nürnberg im April 1946 hat ihr Vater gesagt, die deutsche Schuld wird 1000 Jahre nicht vergehen. War das ein Augenblick der Einsicht?
Nein, das war schon ein Augenblick der Verschiebung. Er wurde von seinem Anwalt Dr. Alfred Seidel gefragt, haben Sie je etwas mit der Vernichtung von Juden zu tun gehabt? Ja, im Zeugenstand. Nach einer kurzen Pause antwortet mein Vater, ich sage ja. Gerade unter diesen 5 Monaten des Prozesses und besonders durch die Aussagen des Auschwitz-Kommandanten Höss kann ich sagen, wir können das nicht alles auf Hitler abschieben und wenn Hitler uns die Kleinen und so weiter übrig lässt und so weiter. Und dann sagt er plötzlich, er wird nach seiner persönlichen Schuld gefragt, sagt er plötzlich den Satz, 1000 Jahre werden vergehen und diese Schuld von Deutschland nicht nehmen. Wieso verteilt er plötzlich die persönliche Schuld dann plötzlich auf ganz Deutschland? Da fing es schon an. Dann wurde er nach der Pause vom russischen Staatsanwalt oder Ankläger dann verhört und log weiter, was das Zeug hielt. Und abends sagte er dem Chilver, der ihn besuchte, der Gerichtspsychologe, der zu jeder Zeit in die Zellen konnte, sagte er folgenden Satz. Herr Chilbert, haben Sie gesehen, wie beeindruckt die Richter waren von meinem Geständnis der Schuld? Er war nur Außenwirkung. Es war überhaupt nicht echt. Überhaupt nicht echt. Und am Abend vor seiner Hinrichtung schrieb er an seinen Anwalt und an meine Mutter in verschiedenen Worten, sorgt dafür, dass die Wahrheit über mich herauskommt. Ich war nie ein Verbrecher. Die Schuld fängt an, wenn du deine Zivilcourage völlig fahren lässt und wenn du, nachdem die große Gefahr des Getötetwerdens, was damals in dem Dritten Reich bestand, wenn du danach in einer neuen Freiheit nicht dafür sorgst, dadurch, dass du es rauslässt, deine Feigheit, was ich eben vorher schon gesagt habe, dann wirst du schuldig. Und insofern sind beide Völker aber in ihren Millionen Einzelheiten, Einzelpersonen, sind sie schuldig. Das würde ich schon sagen.
Danke für das Gespräch.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.